Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom Montag, 16. Dezember 2024. Das ist eine besondere Sendung mit einem Gast, mit dem Walter Rüegg. Und er ist Kernphysiker. Er hat geschafft an der ETH Zürich, bei ABB, bei der Schweizer Armee, breit aufgestellt, wie es Physiker manchmal oder oft sind. Und er hat ein Buch gemacht, «Zeitalter der Ängste, aber fürchten wir uns vor dem Richtigen?». Mit mir und Walter Rüegg am Mikrofon ist der Alex Reichmuth. Er hat das Buch gelesen, besprochen. Ich unten dran verlinken auf den Artikel, den er gemacht hat. Willkommen, Walter Rüegg.
Dankeschön. Ich bin sehr gern bei euch. Sieht gut aus, alles. Danke.
Ja, jetzt wollen wir in das Buch einsteigen. Alex, probier es kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, um was es da geht in dem Buch von Walter Rüegg.
Ja, grüezi miteinander. Also der Walter Rüegg und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, haben auch einen ganzen Haufen Artikel schon zusammen geschrieben und darum hat es mich natürlich ganz speziell interessiert, was in dem neuen Buch denn drin steht von Walter Rüegg. Und ich würde vielleicht gerade so einsteigen, man hört es vielleicht im Hintergrund, das Tickern. Der Walter Rüegg hat einen Geigerzähler mit als Kernphysiker, damit wir auch wissen, wie gross eigentlich so die Radioaktivität ist in dem achten Stock von dem Bürogebäude in Altstädt, wo wir hier sind. Walter, kurz gefragt, wie sieht es aus?
Also interessant, ihr seid ein bisschen radioaktiver als im Mittel, vielleicht ein Drittel. Kommt natürlich darauf an, woher das Kies kommt im Beton. Nicht, wenn das Kies kommt aus einer Gegend, die ein bisschen mehr Uran hat im Mittel, dann strahlt es einfach ein bisschen mehr.
Aber das ist jetzt schon ziemlich irritierend. Wir sind ja hier nicht wie bei einem Kernkraftwerk oder so. Es tickert trotzdem. Also das heisst, irgendwann kommt hier Radioaktivität her.
Ja, das Uran zerfällt. Ziemlich gemütlich, 4,5 Milliarden Jahre Halbwertszeit. Aber es hat auch viele Atome. Nicht? Wir haben pro Kubikmeter Erde haben wir doch etwa 5 Gramm Uran. Das ist kein Befehl. Aber nicht verschrecken, das ist überall auf der Welt. In den Alpen haben wir vielleicht 10 Gramm, 20 Gramm, 40 Gramm. Wenn man ein Kilo hat, sitzt man auf einer Uranmine. Aber das haben wir jetzt da nicht. Und das strahlt. Das hat viele böse Töchter, wie Radium, Radon, Polonium, sehr beliebtes Gift für Geheimdienst. Der Litvinenkov hat da seine bösen Erfahrungen gemacht, vielleicht auch der Arafat. Und die Strahlung, die kommt, wie gesagt, aus dem Boden, kommt aber auch ein bisschen aus dem Körper, weil wenn alles ein bisschen radioaktiv ist, dann sammelt man halt auch ein bisschen Radioaktivität im Körper und sie kommt von oben runter, vom Weltraum.
Das ist also grossartig. Sie redet ganz anders über Radioaktivität, als man hier in Bern im Bundeshaus über Radioaktivität redet. Dort im Bundeshaus ist klar, die gibt es nur in einem Atomkraftwerk. Hm. Und wenn nur ein bisschen aussen dran ist, dann ist gerade der Weltuntergang ja. Da. Das habe ich auch aus dem Buch mitgenommen, oder? Also insbesondere die Alpen, das haben Sie jetzt gerade erwähnt, wahnsinnig strahlen, so fest, dass man sie eigentlich müsste evakuieren. Wieso?
Also man hat da die interessante Hypothese Linear Nose Threshold. Also das heisst, bei hohen Dosen ist man tödlich bestrahlt. Das ist klar, Hiroshima oder so, um den Reaktor herum von Tschernobyl in den ersten Stunden, Tagen. Und weil man aber bei tiefen Dosen nichts sieht, die Strahlung hat halt bei kleinen Dosen keinen sichtbaren Einfluss, dann nimmt man ein theoretisches Modell und sagt, ein Tausendstel von der tödlichen Dosis wird einfach ein Tausendstel vom Schaden machen. Also eine tödliche Dosis auf 1000 Leute verteilt, dann wird einer sterben. Ist eine reine Hypothese, kann man nicht beweisen. Und durch das sind Grenzwerte absolut idiotisch, ich muss es so hart formulieren, idiotisch tief. Die sind so tief, dass man bei den Evakuationsgrenzwerten, die sind international von der Strahlenschutzkommissionen abgemacht, dass man bei denen eigentlich müsste gewisse Teile von den Alpen evakuieren, wenn man die gleiche Risiko, die gleiche Wert annimmt wie Evakuation Fukushima zum Beispiel.
Ja, es gibt ja eben auch die Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher Radioaktivität und das ist ja physikalisch gesehen das Gleiche, also es gibt absolut keinen Unterschied.
Ja.
Und da gibt es sogar Orte auf der Welt, wo eine sehr hohe natürliche Radioaktivität aus dem Boden haben. Und trotzdem werden dort die Leute offenbar nicht krank.
Nein, also es ist eben, wie gesagt, sehr schwierig, gesundheitliche Effekte zu sehen bei kleinen Dosen. Das gilt auch für Orte in den Alpen. Man kann versuchen, mit Hunderttausenden von Bewohnern über viele Jahre Krebsratenerhöhungen oder so zu finden. Es gibt Dutzende und Abendutzende von solchen Untersuchungen. In der Tendenz sieht man eher bei höherer Strahlung weniger Krebs und bessere Gesundheit, längeres Leben.
Also das klingt jetzt wie Gotteslästerung, also dass Radioaktivität sogar ja. Könnte gesund sein.
Genau.
Das ist so. Also bei den Menschen ist es schwierig, sagen wir so, weil eben wir können nicht 100'000 Menschen nehmen, alle genau gleich behandeln, käfig einschliessen, genau das gleiche Essen geben und einen Teil bestrahlen, fest, ein bisschen weniger, gar nicht. Bei den Mäusen können wir es machen. Wir können 100'000 Mäuse nehmen, man hat sogar Millionen genommen, früher in der Megamaus-Studie. Und die können wir mit genau der gleichen Nahrung, Spielzeug, Käfig und so weiter völlig identisch halten, sogar aus der gleichen Zucht oder gar klonet, also völlig identische Müsse. Und da sieht man, dass kleine Dosen in der Regel lebensverlängernd wirken bei den Müssen. Und in der Regel haben sie weniger Krebs. Es gibt ein paar Ausnahmen. Man muss auch die richtige Dosis treffen und die richtige Dosis raten. Also nicht zu hoch, nicht zu tief. Das tief sieht man nicht. Zu hoch kommen dann negative Effekte. Und nicht alle Rassen sind gleich empfindlich. Aber in der Summe kann man sagen, die meisten Tierversuche bei der richtigen Dosisrate, also eine sanfte Bestrahlung, die aber 100-mal mehr ist als das, was wir da so haben, auch wesentlich mehr als Hiroshima und Nagasaki, wesentlich mehr als Fukushima und Tschernobyl in der Bevölkerung. Nicht gerade in den Kernkraftwerken selber, dort haben wir hohe Dosen.
Das sind nur ein paar erstaunliche Erkenntnisse, die in deinem Buch drinstehen. Eben, das heisst, Zeitalter der Ängste fürchten wir uns vor dem Richtigen. Du hast dich ja eben ein Leben lang befasst mit Atomkraft, mit Strahlung, auch mit biologischen Effekten. Was ist für dich der Anlass gewesen, das Buch zu schreiben?
Ja, also ich habe vor 20 Jahren angefangen. Vor 20 Jahren. Und dann habe ich etwa 500-600 Seiten zu einem Verlag. Und der hat das Handy draufgerührt und gesagt, ja, so viel.
Das ist ein bisschen viel, ja.
Das geht nicht, 200 Seiten, 250. Und dann habe ich mich ein bisschen einschränken. Das Buch war eigentlich mehr gewesen, so Weltuntergänge, Klimaängste und so weiter. Und als mehr Nebenschauplatz habe ich dann die kleinen Bedrohungen. Also kleine Bedrohungen heisst ein bisschen Glyphosat, ein bisschen DDT, ein bisschen Handystrahlung und ein bisschen Radioaktivität. Und Kapitel habe ich dann haben wir dann gefunden, die sind interessanter als Weltuntergänge.
Okay, und jetzt heisst es eben, fürchten wir uns vor dem Richtigen. Also offenbar ist das nicht so sehr die Radioaktivität, die jetzt eigentlich in unserem Alltag überall vorhanden ist, wie man sieht. Vor was müssen wir uns denn fürchten?
Also primär würde ich sagen, sollen wir uns gerade hier in Zürich vor dem Feinstaub fürchten. Der Feinstaub nimmt uns ungefähr ein halbes Jahr von unserem Leben weg, statistisch.
Also im Durchschnitt bei allen Leuten?
Im Durchschnitt bei allen Leuten.
Das ist viel.
Das ist heftig. Und das ist einer der grossen Einflüsse, die wir von der Umwelt haben. Wir haben keinen messbaren Einfluss von der Radioaktivität, wie schon erwähnt. Also die Umweltradioaktivität sehen wir fast nicht. Wir haben auch keinen messbaren Einfluss in Tschernobyl bei der Bevölkerung, nicht bei den Feuerwehrleuten. Nicht. Ja. Die haben heftige Dosen bekommen und sind auch etwa 30 gestorben. Aber bei der Bevölkerung kann man nicht messen. Also gewisse Studien, man hat mehrere hunderttausend Artikel, wenn man googelt. Gewisse Studien zeigen ein bisschen mehr, gewisse ein bisschen weniger. Also das ist das übliche Durcheinander von der Studie im Kleinstdosisbereich. Das Kleinstdosisbereich, das ist Fukushima und Tschernobyl, Bevölkerung. Nicht Arbeiter.
Jetzt hier in Bern wird immer wieder diskutiert, dass die Frage der Abfälle ja ungeklärt sei. Und da haben Sie auch geschrieben, das ist interessant, das ist auch so ein heiliges Dogma, das in diesem Buch aufgelöst wird. Offenbar sind die Abfälle von Solarzellen sind gleich schlimm wie die Abfälle von Atomenergie.
Ja, man muss jetzt ein bisschen ausholen. Nicht? Eine Solarzelle braucht ziemlich viel Metall. Und das Schlimmste von allen schlimmen Metall.Abfall ist Kupfer. Das Problem bei Kupfer ist, die Erze haben fast kein Kupfer, also 0,5%. Das heisst, man hat für ein Kilo Kupfer hat man 200-fache Menge von Abfall. Die Abfälle bestehen aber nicht aus lockerem Gestein, wie sagen wir bei Eisenerz oder so. Eisenerz hat etwa 50% Eisen im Erz, nicht? Und nicht 0,5% wie Kupfer. Und dann muss man das auflösen in starken Laugen, Säuren, entstehen so Schlamm. Und mit dem Auflösen tut man auch Arsen, Beryllium, Cadmium, Thallium, alles Grusige, was sonst noch gibt in diesen Erz. Die sind reich halt nicht nur an Kupfer, besonders Kupfer, darum ist es eine Kupfermine. Wenn es halt mehr Blei hat, ist es eine Bleimine. Aber die meisten Metall oder Halbmetall sind angereichert in den Erz. Und die setzt man frei. Und die kommen da in diesen Brühen dann vor. Und dann kann ich anfangen zu rechnen. Das ist eine längere Rechnung. Die habe ich im Buch in Anhang verbannt, damit man nicht gerade einschläft beim Lesen. Wenn man rechnet, kommt man zum Schluss, dass pro Modul, pro Solarmodul, entstehen etwa 200 Kilo so grusige Schlamm, so toxische Schlamm. Und dann kann man weiterrechnen, wie viel Megawattstunde macht so ein Modul im Leben und kann weitergehen, wie viele tödliche Dosen, das kennt man gut, ich weiss, wie viel Arsen man muss nehmen, um den Erbunkeln umzubringen oder so. Und dann kann man ausrechnen, wie viele tödliche Dosen setzt der Bergbau von Kupfer frei pro Megawattstunde oder pro Gigawattstunde. Die gleiche Rechnung kann ich machen mit der radioaktiven Abfall. Nicht auch wieder pro Energiemenge. Und siehe da, es ist gerade etwa gleich.
Das ist ja jetzt noch typisch für dein Buch. Du bringst immer wieder Vergleich. Ja. Du sagst, Vergleich ist etwas sehr Wichtiges. Warum das?
Ohne Vergleich ist ein Risiko nicht einzuordnen. Ein Risiko, es ist nie absolut ein Risiko. Das Risiko ist immer im Vergleich, ist es riskant. Nicht? Wenn ein Höhlenbewohner Hunger hat, dann muss er überlegen, ist das Risiko von einem Säbelzahntiger gefressen werden grösser, als jetzt in der Höhle zu bleiben, vorsichtshalber. Nicht? Man hat verschiedene Risiken. Die muss man vergleichen. Ohne ein Risikovergleich ist eine Risikokommunikation nicht viel wert.
Und das gilt jetzt eben auch insbesondere für den Bereich Radioaktivität. Da sagst du, das ist eigentlich unterschätzt, weil die Gefahr völlig übertrieben dargestellt wird. Also dass wir fürchten uns vor dem Falschen, weil die Radioaktivität, die zum Beispiel von einem AKW ausgeht, vernachlässigbar ist eigentlich.
Ja, also das AKW im Normalbetrieb sendet im Verhältnis, was die Natur uns beliefert, über die kosmische Strahlung vor allem, ist das nichts. Also das können wir vergessen.
Gut, jetzt hier in Bern sagt man natürlich, es ist trotzdem sehr viel, weil ja es passiert eher selten etwas, aber wenn etwas passiert, dann ist es dann wahnsinnig schlimm. Oder? Also die Debatte, Alex, du bist ja an einem Faktencheck von einer Äußerung vom neuen Nationalrat Ueli Schmetzer, wo da wichtig wie die Grünen in den 80er, 70er und 80er Jahren argumentiert, der Weltuntergang ist näher. Weil wir noch AKW haben oder vielleicht sogar, weil der Albert Rösti sagt, man dürfte wieder bauen. Es ist ja wahnsinnig emotional und weil viel zu wenig Leute Physiker sind oder physische Kenntnisse haben, das ist wahnsinnig schwierig. Wie will man da das können an den Mann und die Frau bringen, sei es im Parlament oder in der Öffentlichkeit?
Das ist noch etwas, was mir besonders aufgefallen ist bei deinem Buch, Walter. Es ist ja einerseits eine sehr technische Vorstellung, sehr, sehr abstrakt, aber trotzdem, das Buch ist sehr unterhaltsam. Man muss immer wieder, es ist sehr lustig, auch so ein Beispiel gebracht. Zum Beispiel, gerade am Anfang bringst du das Beispiel, dass wir alle Hitler-Atome in uns innen haben. Also, dass einfach rein von der Verteilung her, von der Welt, es gibt so viele Atom, dass man muss kann ungefähr abschätzen, wie viele Atome von Adolf Hitler ehemals bei uns im Körper sein müssen. Das ist ja fast etwas sehr Erstaunliches.
Ja, Atome sind unvorstellbar klein. Und es hat unvorstellbar, also buchstäblich unvorstellbar viel davon. Ich mache jetzt das Beispiel mit der Kleopatra. Eine Badewanne voll ihrem Badewasser schütten wir ins Mittelmeer. Und warte 2000 Jahre, dann ist es wunderschön verschmiert über sämtliche Kontinente, über alles Wasser und so. Und dann kann man ausrechnen, das ist eine kleine Mittelschulhausaufgabe, wie viel von den Wasseratomen vom einen Bad, von der Kleopatra, ich nehme das, was sie Cäsar verführt hat, wie viel haben wir in einem Schluck Wein? Und das sind ganz erstaunlich viel. Das sind 20.000 Moleküle vom einen Bad von Kleopatra. Also ich schlürfe Kleopatras Badewasser.
Okay. Also ich trinke kein Wein mehr. Das, jetzt ist am Wochenende hat die Sonntagszeitung berichtet, eine Geschichte, die du, Alex, schon gemacht hast, dass der Solarexpress, dass der nicht vorwärts kommt, dass das nicht funktioniert, müssen wir eigentlich froh sein, weil der ganze Abfall dann nicht anfällt für die riesigen Anlagen. Aber es ist noch verrückt, um den Faktor 10, also nicht nur irgendwie, dass man dort die Hälfte nicht machen kann, sondern statt 10 Terawattstunde rechnet der Energiekonzern Axpo bis 2050 noch mit 0,81 Terawattstunde. Und das muss man ja sagen, wir brauchen ja mehr Strom, wir verbrauchen im Moment rund 60. Man weiss, mindestens 90 muss man haben. Dann irgendwie. Also, dann ist die Technologie offenbar auch nicht, sogar wenn sie nicht einmal Abfall produzieren, ist sie gar nicht so, bringt sie gar nicht so viel, wenn man es nicht bauen könnte.
Was mich noch erstaunt, also wirklich, muss ich sagen, das kann ich eigentlich fast nicht glauben, dass die ganzen Solaranlagen, die hat man jetzt gemerkt, die sind viel teurer, als man angenommen hat, weil man hat gemerkt, man kann sie nicht auch so bauen wie im Mittelland, weil in den Bergen oben, da stürmt es halt immer wieder und es hat meterweise
Schnee. Das
hat man offenbar nicht gewusst. Und jetzt
und
tut man so ganz überrascht und sagt, oh, es ist eben so, die sind nicht stabil, wir müssen die viel stabiler bauen, darum kostet es jetzt mehr und das sind immerhin auch Energieunternehmen vom Graubünden, Repower und so, wo das offenbar jetzt ganz erstaunt zur Kenntnis nehmen. Und eigentlich, wenn man hätte können, eins und eins zusammenzählen, hätte man müssen von Anfang an wissen, das ist nicht realistisch, was da geplant wird. Wie ist deine Meinung dazu, Walter?
Ja, also die reinen Produktionskosten können relativ tief sein, also wenn man nur Amortisation anschaut und so. Aber die sind nicht so matchentscheidend. Matchentscheidend ist, was kostet das System. Und Solar, wie auch Wind, entweder produzieren die Dinge zu viel oder zu wenig oder gar nichts. Das heisst, man muss immer ein riesiges System haben, wo im Grenzfall, wenn es nicht rauskommt, den gesamten Verbrauch kann beliefern, befriedigen. Das kostet. Das kostet mehr als nur ein normales System, weil das Ersatzsystem wird ja ein- und ausgeschaltet, nicht? Also die Leute sind dort und jassen, wenn die Sonne scheint und liefert. Das ist eine sehr teure Sache. Also das Gesamtsystem wird sehr teuer, sobald wir über ein paar Prozent Solar und Wind können. Ein paar Prozent verdreht das System. Das findet man, da kann man immer das brauchen. Aber wenn man dann auf 20, 30, 40% kommt, dann haben wir, wie sagen wir, 40% haben wir Überschuss von, im schönen Sommer, einem schönen Sommertag, haben wir Überschuss von 4-5 Mal den Verbrauch. Und wir können nichts Gescheites machen damit. Also es ist alles illusorisch. Bei so viel enormen Produktionsmengen. Und das müssen wir vorkehren. Und das treibt dann die Preise in die Höhe. Da kann man schon sagen, es ist günstig, wenn man es gerade brauchen kann. Aber wenn man es dann muss zum Teil vorkehren und zum Teil mit Ersatzkraftwerk substituieren, dann wird halt alles blöd teuer.
Eben, und das ist nämlich bei den Berechnungen, die jetzt publik geworden sind, noch gar nicht in die Systemkosten. Man muss ja zum Beispiel denken, die Netzkosten. Also das ist ja auch etwas, wo man da zum Beispiel bei dem Solar Grängiolz im Wallis plötzlich gemerkt hat, wir haben ja eigentlich die Netz, also die Leitungen gar nicht, um das irgendwie in die übrige Schweiz zu bringen. Also ich bin im letzten September noch über den Safleinspass gelaufen. Das ist gerade dort, wo eben dann die grosse Solaranlage Solar Grängiolz im Safli-Stall soll ankommen. Und dort ist also absolut nichts gesehen von irgendwelchen Leitungen oder so, die da drauf sollten gehen. Und das sollte ja schon nächstes Jahr mindestens ein Teil davon am Netz sein. Das ist völlig undenkbar. Also, da werden uns, also, das ist eine geplatzte, Luftschlösser, die da stattfinden.
Ja, also im kleinen Maßstab.
Ja. Ja.
Im kleinen Maßstab kann Solar durchaus einen Sinn machen. Ich glaube, bei den höheren Produktionskosten kann man in einer Dachanlage vielleicht sogar einen Gewinn machen. Im Süden sowieso, dort haben wir also auch Italien ein bisschen angeschaut, ich berate auch ein paar, dort ist es ganz klar, muss man gar nicht dran rechnen, es ist profitabel für einen Hausbesitzer auf dem Dach Solarpanels aufzustellen. Nicht zu viel, weil wenn er zu viel hat, dann muss er es vollkehren oder billigst verjuten. Also so, dass es gerade jemand verbrauchen kann, dann macht er einen Gewinn. Aber bei uns ist es schwierig. Wir sind kein Solar.
Er müsste halt einfach eine Batterie haben, oder? Also ich meine, und das ist doch auch dann noch eines, also das sind faktisch auf individueller Ebene sind das die Systemkosten, oder, die Sie erwähnt haben. Ja. Und das würde auch dann dafür sorgen, dass nicht so, der Eigenverbrauch sehr viel höher ist und das Netz weniger belastet wird. Aber ich weiss das aus eigener Erfahrung, das hat einfach damals, wo wir eine Anlage gebaut haben, die Kosten letztlich verdoppelt. Und dann macht man es nicht. Dann macht man es lieber auf und belastet das Netz, oder? Oder eben schmeißt es fort oder so. Ja, das ist das Dilemma, wo wir seit 10 Jahren drin sind.
Wenn man eine Batterie anschafft, muss man auch denken, da hat es wieder einen ganzen Haufen toxische Stoffe drin.
Oh ja.
Und dann sind wir wieder im Thema von Walter Rüegg. Das ist dann wieder etwas, was der Umwelt nicht so gut tut.
Ja, und Batterie hat nur ein paar Stunden. Also man kann für ein paar Stunden speichern, aber nicht für eine wochenlange Flaute.
Die dunkle Flaute.
Aber wenn ich einen Physiker...
November.
Wenn ich einen Physiker da habe, oder? Ich meine, das ist, ich kann mich gut erinnern, 2015, 16, 17, Doris Leuthard und ihre Energiestrategie, wenn ich an einer Medienkonferenz gefragt habe, ja, aber das Problem von der Speicherung ist nicht gelöst und so, dann hat sie immer gesagt, ja, aber Herr Feusi, das kommt denn schon, der grosse Durchbruch. Aber ich meine, es hat Weiterentwicklungen gegeben, insbesondere da die Lithium-Ionen-Batterie, aber das ist glaube ich auch schon der Durchbruch ist jetzt glaube ich auch schon 20 Jahre her. Kann man das denn irgendwie irgendwann einmal mit Batterien lösen? Wissen die zwei Naturwissenschaftler etwas?
Nein. Also es gibt Elektrochemie und Elektrochemie hat einfach ihre Energie in der elektrochemischen Reihe und da kann man ein bisschen spielen damit. Optimal wäre natürlich Sauerstoff nehmen aus der Luft, da muss man es nicht in Elektrolyt rein tun. Und dort haben wir, also im besten Fall kann man vielleicht einen Faktor 2 oder 3 rausholen. Aber eine Batterie, das ist vom Teufel, die muss billig sein, die darf nicht giftig sein, die darf nicht explodieren, die darf nicht brennen.
Sie muss leicht sein.
Die muss energiedicht sein. Alle diese Anforderungen, und die dürfen mehr als 5 Zyklen überleben, nicht nur wenn sie ja ein paar tausend Zyklen. Also, es gibt kleine Fortschritte, das ist Alchemie. Ich nenne Elektrochemie, nenne ich Alchemie. Kleine Fortschritte, da ein bisschen mehr, da noch ein Prozent rausquetschen, dort noch anderthalb und so. Und so kommt es halt, dass man halt Fortschritt in Prozent misst und nicht in Faktoren.
Und dann kommt man nicht vom Fleck. Also ist sehr, sehr also, interessant. Alex, heb noch das Buch in die Kamera, dass wir es noch sehen.
Jawohl. Schönes rotes Cover hier, ja, sieht man das?
Genau, für alle, die an Weihnachten noch ein Geschenk brauchen, eben amüsant zu lesen, informativ zu lesen, eigentlich Pflichtlektüre für die 246 hier in Bern, oder Alex? Das würden wir denen auch empfehlen, oder?
Wir müssen das allen zur Zwangslektüre. Ich würde sowieso sagen, also für mich ist das eine Art ein Anwärter auf das Wissenschaftsbuch des Jahres, wenn das so etwas gibt in der Schweiz. weil das ist ja so top geschrieben. Es ist einerseits informativ, andererseits eben, wie ich gesagt habe, unterhaltsam, auch lustig zum Teil. Und Wissenschaften so gut vermittelt, das muss man also zuerst können.
Wunderbar. Also herzlichen Dank für den Besuch. Danke für das Buch. Wärmste Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken es unten dran, verlinken, dass man es bestellen kann. Wenn ihr heute bestellt, ich glaube, dann sollte das noch klappen bis vor Weihnachten mit dem Servicepublik, den wir in der Schweiz haben. Danke vielmals für das Gespräch und allen eine gute Zeit. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr auf Kernphysiker hört. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch